Ja, das sind schon sehr bewegende persönliche Geschichten. Vielen Dank für diese wertvollen Beiträge. Wir werden diesen Faden gleich wieder aufgreifen. Das war schon eine sehr starke Hinführung zum Thema heute Morgen. Aber zunächst einmal darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen. Und ich habe gemerkt, nicht als einziger Mann heute Morgen unter Ihnen. Ich habe auch ein paar kleine Männer entdeckt. Da freue ich mich, dass wir so eine kleine Mannschaft sind unter dieser Frauschaft. Vielen Dank, dass ich heute Morgen mit Ihnen hier genießen darf und dass ich sogar zu Ihnen reden darf. Und das am Vatertag in Südtirol. Ich bin in Südtirol zu Hause mit meiner Familie und dort feiern wir heute Vatertag. Ich habe heute Morgen meinen Kindern schon eine Message geschickt und habe gesagt, heute darf ich mein erstes Frauenfrühstück feiern und das just am Vatertag. Das ist doch toll. Meine vier Kinder zwischen 15 und 20 Jahren sind auch schon sehr gespannt, was ich zu berichten habe. Ein bisschen nervös war ich auch, weil das ist ja nun mal mein erstes Frauenfrühstück. Wobei das nicht ganz so wahr ist, denn ich darf seit 25 Jahren mit meiner wunderbaren Frau Silke frühstücken. Also da habe ich auch ein Frauenfrühstück daheim. Wir haben uns in Nordengland kennengelernt. Da habe ich meine österreichische Frau kennengelernt. Wir sind dann gemeinsam 3 Jahre bei Paris gewesen. Stuttgart ist die erste Tochter geboren dann. Und dann waren es 11 Jahre in Österreich, wo ich in einem überkonfessionellen Bildungshaus tätig war. Und dann ging es 2009. Inzwischen waren die anderen 3 Kinder dazugekommen, ging es dann 2009 nach Deutsch-Italien, Oberitalien, Südtirol. Und da leben wir seit eben jetzt 10 Jahren und ich bin dort als Theologe und als Seelsorger tätig. Und meine Frau, wir wohnen dort in einem wunderschönen Haus und in diesem Haus führt meine Frau eine Frühstückspension. Also wer mal Frauenfrühstück in Südtirol erleben möchte, sich von meiner Frau verwöhnen lassen möchte, sehr zu empfehlen. Das ist ja, hinten gibt es kleine Kärtchen, wenn Sie das mal mitnehmen wollen. Also das wäre eine Einladung. Und damit habe ich dann auch meine Werbeeinlage schon hinter mir. Ja, wir haben uns heute Morgen ein sehr persönliches Thema gewählt, das zu Herz geht. Und das gehört auch zu meinem Leben und zu meinem Dienst dazu, dass ich mit vielen Menschen unterwegs bin, dass ich viele Menschen auf ihrem persönlichen Weg begleite, berate, dass ich Anteil habe an ihren größten Freuden, aber auch Anteil habe an ihren tiefsten Krisen, dass ich Anteil habe an ihren erfüllten Wünschen und auch an ihren unerfüllten Träumen und an ihrem Glauben, ebenso wie an ihrem Zweifel. Das ist Teil meines Lebens. Und das Thema, das wir uns heute Morgen gestellt haben, das kommt so aus der Mitte, mitten aus der Mitte von all diesen persönlichen Erlebnissen heraus. Es geht um diese Sehnsucht nach Geborgenheit, nach guten Perspektiven und das verbindet uns alle. Diese Sehnsucht nach Geborgenheit und nach Perspektiven verbindet uns heute natürlich auch mit den unzähligen Flüchtlingen, die in unser Land kommen und die hier sind, weil sie Geborgenheit, weil sie Perspektiven suchen. Geborgenheit erfahren, Perspektive gewinnen. Ich bin sehr gespannt, wo Sie dieses Thema heute Morgen trifft, wo es bei Ihnen vielleicht auch einen Nerv trifft. Und diese Eingangsstatements heute Morgen, die haben uns schon ganz wunderbar hingeführt. Denn jeder von uns bringt so seine Geschichte mit. Jeder von uns bringt so seine ganz eigene Geschichte mit, seine ganz eigene Form der Sehnsucht nach Geborgenheit. Paul Tournet, ich weiß nicht, ob er Ihnen bekannt ist, ein bekannter Schweizer Arzt, Seelsorger, der sehr ganzheitlich unterwegs war, der hat dieses Buch geschrieben, Geborgenheit, Sehnsucht des Menschen. Aus der Entfremdung zu neuer Zugehörigkeit. Aus der Entfremdung, vielleicht auch aus der Entfremdung von mir selbst, aus der Entfremdung vom Leben, aus der Entfremdung von Gott hin zu einer ganz neuen Zugehörigkeit. Ich finde das ein ganz starkes Buch. Paul Tournier. Wenn wir jetzt heute Morgen als Frauen hier über Geborgenheit nachdenken, dann muss ich Ihnen ein Bekenntnis machen. Es ist nicht nur ein Frauenthema. Nur wir Männer, wir geben das ungern zu, dass wir uns nach demselben sehnen und wir nennen es vielleicht etwas anders. Wir finden vielleicht etwas andere Worte. Wir reden dann vielleicht von dem Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Es geht um Zugehörigkeit und Heimat. Es geht um Frieden und Liebe. Und die Sehnsucht nach all dem ist die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und das betrifft Sie als Frau und mich als Mann gleichermaßen. Ich habe festgestellt, dass Geborgenheit zu den Grundnahrungsmitteln unserer Seele gehört. Geborgenheit gehört zu den Grundnahrungsmitteln unserer Seele, aber man versteht das erst wirklich so richtig, wenn einem die Geborgenheit abhanden kommt. Wenn man sie nicht mehr hat, wenn sie nicht mehr so selbstverständlich ist, dann erst weiß ich sie zu schätzen. Das ist ja meist so. Man weiß Dinge oder auch Menschen oft erst recht zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Geborgenheit, das brauchen wir alle, aber wir wissen das oft erst, wenn uns die Geborgenheit abhanden kommt, wenn wir in Krisen kommen, uns unsicher fühlen. Aber es ist wunderbar, dass solche Zeiten der Krise auch dann wieder zu einer Chance werden, weil wir ganz neu entdecken dürfen, was wir da auch geboten bekommen können. Ja, und für dieses Thema heute Morgen habe ich uns eine Geschichte mitgebracht. Ich bilde mir ein, dass wir uns alle über Geschichten freuen. Nicht nur unsere Kleinen. Und ich glaube, weil Gott das weiß, hat er uns in der Bibel, etwa 60% der ganzen Bibel sind lauter Geschichten. Geschichten, die gehen zu Herz, Geschichten, die sprechen uns ganzheitlich an. Und so möchte ich uns heute Morgen eine Geschichte erzählen und hoffe, dass die Botschaft, die diese Geschichte mit sich trägt, auch dich und mich so ganz persönlich hier und da erreicht. Unsere Geschichte, die spielt in einer fernen Welt, in einer alten Welt, anderen Zeit, aber es ist eine Geschichte, die uns sehr, sehr viel auch für heute zu sagen hat. Eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und vielleicht werden wir überrascht sein, wie konkret und wie praktisch diese alte Bibel in unser heutiges Leben hineinspricht. Eine Geschichte, die ebenso berührend ist wie vielsagend. Ein Drama in 4 Akten haben wir heute Morgen vor uns. Es ist eine Story in 4 kleinen Kapiteln. Eine Migrationsgeschichte. Eine Migrationsgeschichte, die davon erzählt, wie Heimat verloren wird und wie Heimat wiedergefunden wird. Und das ist natürlich jetzt heute Morgen besonders relevant, eine Frauengeschichte. Es beginnt mit der Geschichte einer Frau, in die sich dann nachher die Geschichte einer anderen Frau einflechtet. Und so wird es die Geschichte dieser beiden Frauen. Ein Schicksalsbericht zweier Frauen, in dem die Männer zunächst dadurch auffallen, dass sie sich verabschieden. Und doch begegnen wir am Ende dieser Geschichte oder auch mittendrin schon einem Mann, der ganz bewusst auch vom Erzähler dieser Geschichte zum Inbegriff der Geborgenheit wird. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Gusto gemacht auf diese Geschichte heute Morgen. Es fing alles so gut an. Unsere Frau lebt mit ihrem Mann zusammen in einem wunderschönen Land und in einer Stadt, in der das tägliche Brot nicht ausging. Und man hat dieser Stadt sogar diesen Namen gegeben, Brothaus. Da, wo das Brot zu Hause ist. Da, wo man genug zu beißen hat. Wir kennen diese Stadt unter dem Namen Bethlehem. Naomi, so heißt diese Frau, von der uns diese zarte Geschichte berichtet, der ging es rundum gut. Sie lebte ein ausgefülltes Leben, sie war verheiratet, sie schenkte ihrem Mann dann 2 Söhne, was in ihrer Kultur nicht nur ganz wichtig war für ihre Anerkennung und Würde, sondern was ihr auch gute Zukunftsperspektiven vermittelte. Diese Söhne würden sie eines Tages im Alter versorgen. Es gab noch kein Rentensystem. Zu all dem trug Naomi einen bemerkenswerten Namen. Naomi heißt die Schöne, die Liebliche, auch das noch. Eine Frau, die als Schönheit bekannt war. Also kein Wunder, dass für sie das Leben rundum in Ordnung war. Und dass sie auch im Glauben an einen guten Gott lebte, dass es ihr offenbar leicht fiel zu glauben. Fällt ja auch leichter, wenn es mir gut geht. Und noch dazu hat sie einen Mann geheiratet, Elimelech, dessen Name auch eine Bedeutung trägt. Und das ist in dieser Welt damals so gewesen, dass die Namen Botschaften hatten. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Diese Frau war verheiratet mit einem Glaubensbekenntnis. Ja, so fing alles an. Doch dann änderte sich, man könnte sagen, alles für Naomi. Für die schöne Naomi beginnt eine Serie von sehr, sehr unschönen Schicksalsschlägen, die sich keiner wünscht und keiner sucht. Die wirtschaftliche Lage verschlechtert sich drastisch, das tägliche Brot wird alles andere als selbstverständlich und man merkt dann schon auch, dass sie dann eine Ahnung bekommen. Es entwickelt sich langsam, denn die beiden haben ihren Söhnen, sie haben zwei Söhne, sie haben diesen beiden Söhnen auch bewusst zwei Namen gegeben, die sehr bemerkenswert sind. Der eine heißt übersetzt schwächlich und der andere heißt hinfällig. Warum nenne ich meine Söhne schwach und hinfällig? Hat es vielleicht mit dem zu tun, dass sie schon wussten, wir können unsere Söhne hier in unserem Land nicht mehr ernähren? Wir können sie nicht gesund aufziehen? Und sie sind vielleicht schon schwach gewesen von klein auf, aufgrund schlechter Ernährung? Hat die Hungersnot, von der die Bibel berichtet, sich schon breit gemacht? Sehr wahrscheinlich. Jedenfalls berichtet uns die Bibel dann sehr bald, dass Naomi und ihre Familie ihre Heimat verlassen. Weil sie merken, hier haben wir keine Zukunft. Und sie verlassen ihre geliebte Heimat, ein Schicksal, das wir heute Morgen auch schon gehört haben. Naomi und ihre Familie, sie werden zu Wirtschaftsflüchtlingen und spätestens da merken wir, wie nah uns die Geschichte heute rückt. Sie müssen Land und Heimat verlassen, um irgendwo anders ihr Glück zu versuchen und irgendwo wenigstens ihr Auskommen zu haben. Und sie kommen danach beschwerlicher Reise in dem Nachbarland an, in Moab. Und da versuchen sie, sich eine Existenz aufzubauen und wir erfahren nicht viel von ihnen. Nur, dass die beiden Söhne dort je eine Frau der neuen Heimat heiraten. Allerdings wird uns gesagt, dass diese beiden Ehen kinderlos bleiben. In der damaligen Zeit umso mehr eine Strafe. Keine Aussichten, keine gute Aussichten. Und dann nach 10 Jahren schlägt das Schicksal erbarmungslos zu. Der Mann stirbt zuerst und dann sterben die beiden Söhne. Und die Bibel stellt uns eine Frau vor, die alles verliert, was ihr je lieb gewesen ist. Eine Frau, die ihre vertraute Heimat und ihre Ländereien mit allen Freunden und Nachbarn verloren hat. Eine Frau, die ihren Mann und ihre beiden Kinder verloren hat und damit nach all dem persönlichen Verlust auch emotional natürlich auch ihre Grundversorgung. Eine Frau, die ihre Zukunftsperspektiven verloren hat, die völlig am Ende mit sich selbst und ihrem Leben ist. Und dann kann man es auch ihr nicht übel nehmen, dass diese Frau noch etwas verloren hat. Und das ist ihren Glauben. Sie kann nicht mehr glauben, dass Gott es gut meint mit ihr. Wer kann es ihr verübeln? Am Ende des ersten Kapitels dieser biblischen Geschichte finden wir eine Frau also vor, die alles verloren hat. Das Schlimmste aber ist nicht nur, dass sie Opfer ihres eigenen Schicksals geworden ist, sondern was wir vorfinden, ist eine Frau, die Opfer ihrer Bitterkeit wird. Oh ja, es ist das eine, dass wir Opfer unserer Geschichte werden, unseres Schicksals. Es ist etwas anderes, dass wir Opfer unserer Verbitterung werden. Die Naomi verweigert sich am Ende dieses ersten Kapitels ihrem eigenen Namen. Sie sagt, ich heiße nicht mehr die Schöne und die Liebliche. Mein Leben ist alles andere als süß. Nennt mich nur noch Mara. Mara heißt auf Hebräisch verbittert. Eine Frau, die zynisch wird, eine Frau, die hart wird, die vom Leben enttäuscht ist, die von Gott enttäuscht worden ist und die keine Perspektiven mehr hat. Und so kehrt diese Frau vereinsamt, voller Trauer und frustriert in ihre alte Heimat zurück, ohne jegliche Hoffnung und blind für alles, was vielleicht noch werden könnte, blind für jeden möglichen Neuanfang. Ja, und es hatte alles mit so einer schier selbstverständlichen Geborgenheit begonnen, aber es mündet in dieser aussichtslosen Situation. Und nun weiß ich nicht, wo Sie sich heute Morgen in diese Geschichte persönlich einklinken würden. Es könnte sein, dass der eine oder andere sagt, die Bibel hat meine Geschichte gestohlen. Das könnte ich sein. Weiß nicht, wo wir uns in diese Geschichte einklinken, aber dafür wird sie uns erzählt. Da bin ich überzeugt, dass wir uns darin wiederfinden. Das ist Absicht Gottes, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden. Und manche von uns haben vielleicht auch Partner oder Kinder verloren. Andere, die sind bitter geworden vielleicht, weil sie nie einen Partner bekommen haben oder nie Kinder haben konnten. Wir leben vielleicht mit unserem Verlust von Gesundheit. Wir betrauern unsere Ehe, wo wir sagen, die Beziehung, die ist schon lange nicht mehr das, was ich mir von ihr erhofft hatte. Und ich denke, wir alle sind schon so manche Tode gestorben, kleine und größere. Für uns als Familie war das vor einigen Jahren die furchtbare, furchtbare Erfahrung, unsere älteste Tochter an die Magersucht zu verlieren. Furchtbar zuzuschauen, wie die eigene Tochter sich fast zu Tode hungert, die Ernährung verweigert und nicht nur mit ihrer Gesundheit spielt, sondern eigentlich den Tod regelrecht und mit enormer Disziplin herausfordert. Wir haben, glaube ich, nie so viele Tränen verweint wie in diesen Jahren. Wo auch immer du dich in diese Geschichte einklingst, wir merken eines heute Morgen: Naomi versteht uns. Naomi versteht uns, und wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns diese Geschichte erzählt, dann wird Gott sagen, und ich verstehe euch erst recht. Was ich aber sehr ermutigend finde jetzt in dieser Geschichte, ist, dass sie gerade erst begonnen hat. Das ist erst der Anfang. Völlig entgegen dem, was eine Naomi erwartet oder erhofft, setzt sich diese Geschichte fort. Denn bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Da, wo sie an ihr eigenes Ende gekommen ist, da meldet sich ein neuer Anfang. Und wir merken jetzt in der Geschichte, dass die Krise der Naomi für sie zu einer enormen Chance wird. Und wir lesen dann am Ende des ersten Kapitels, für die, die ein Faible haben für Literatur, einen wunderschönen kleinen literarischen Hinweis, der so bewusst gesetzt worden ist auch. Es war aber Frühling und Erntezeit. Mit dem Frühling, da verbindet sich Aufbruch und Neuanfang. Wir erleben das gerade und genießen das. Mit der Erntezeit verbindet sich die Hoffnung auf Nahrung und ausreichende Grundversorgung. Naomi, es geht weiter. Und das übrigens nicht nur, weil es Frühling ist, sondern, und da kommt die Geschichte noch mit einem kleinen Hinweis dahin, sondern auch, weil du nicht allein bist. Und hier kommen wir zu einem ersten Schlüsselmoment dieser Geschichte. So verbittert, so verarmt und so verzweifelt Naomi in ihre alte Heimat zurückkehrt, sie kommt in Begleitung. Sie kommt nicht allein. Und das wird fast so wie nebenbei erzählt. Denn die Frage ist ja, wie schafft es Gott jetzt, mit der Naomi neu anzufangen? Wie sorgt Gott dafür, dass sie zu einer neuen Erfahrung von Geborgenheit kommt? Und wie schafft er es, ihre Verzweiflung und ihre Verbitterung zu überwinden? Wodurch wird Gott der Naomi jetzt beweisen, dass er das wirklich meint, was er durch den Propheten sagt, dass er den zerbrochenen Halm nicht abreißt und den glimmenden Docht nicht auslöscht? Wie beweist Gott jetzt der Naomi, dass er ihr gerade in ihrer Zerbrochenheit liebevoll begegnet? Wie macht Gott das? Und die Antwort, die uns die Geschichte jetzt gibt, ist so schlicht und doch ganz, ganz tief. Naomi bekommt eine Ruth zur Seite gestellt. Ruth ist namensgebend für diese Geschichte im Alten Testament. Wenn Sie es nachlesen möchten, schauen Sie mal, suchen Sie mal das Buch Ruth. Ruth ist eine Freundin. Ruth trägt den Namen Ruth, weil ihr Name so eine große Bedeutung trägt. Freundschaft, Freundin, das bedeutet Ruth. Naomi bekommt eine Ruth zur Seite gestellt, eine Freundin. Eine hartnäckige Freundin wird uns berichtet, die sich nicht abwimmeln lässt, denn diese Naomi, muss ich erst ehrlich sagen, die ist unausstehlich geworden. So eine verbitterte, verhärte, vergrämte Frau, die will eigentlich niemand begleiten. Und die Naomi tut alles, um ihre Freundin loszuwerden, aber die Ruth lässt sich nicht abwimmeln. Wunderbar, solche Freunde zu haben, die uns aushalten. Eine hartnäckige Freundin, eine verbindliche Freundin, die völlig selbstlos zu Naomi steht und die ihr glaubhaft vermittelt, auf mich kannst du dich verlassen. Eine Freundin, die ihr nicht von der Seite weicht und die das Schicksal der Naomi zu ihrem eigenen Schicksal macht. Und eine sehr praktische Freundin, die die ganz praktischen alltäglichen Aufgaben übernimmt für die Naomi, weil sie gerade gar nicht in der Lage ist vor lauter Depression. Eine Freundin. Liebe Naomi, was wäre aus dir geworden in deiner Not, wenn du keine Ruth gehabt hättest? Man will wirklich sagen, Gott sei Dank für diese selbstlose Freundin. Und ich bin überzeugt, dass diese Ruth eine Geste Gottes war, eine wortlose Geste. Und wissen Sie, Gott spricht nicht immer so zu uns, dass wir es gleich verbal hören oder gleich verstehen, aber das ist eine Sprache Gottes, dass er uns Menschen zur Seite stellt. Diese Ruth ist ein echtes Phänomen in dieser Geschichte. Warum? Sie hätte sich selbst in ihre Opferrolle verkriechen können, denn sie selbst war verwitwet. Sie war die Schwiegertochter der Naomi und hatte den einen Sohn geheiratet. Auch der war tot. Und anders als Naomi hatte sie noch nicht einmal Kinder gehabt. Die Ruth war auch völlig am Ende von sich selbst. Aber eigenartig, dass sie sich nicht in diese Opferrolle hineinnehmen lässt, sondern sich zum Helfer macht. Sie stellt ihre eigenen Bedürfnisse ganz hinten an und kümmert sich ganz um Naomis Bedürfnisse. Das ist der Wert von Menschen, die uns ganz praktisch zur Seite stehen. Ruth ist ein Geheimnis und ich kann sie nur als ein Geschenk des Himmels definieren. Wir wissen nicht viel über sie, sie kommt einfach daher. Und sie kehrt jetzt mit ihrer Schwiegermutter heim in ihre für sie fremde Heimat. Sie geht mit nach Bethlehem und ist dann dort als Ausländerin in einem für sie fremden Land. Und wir finden eine Migrantin, eine junge Migrantin vor. Ruth ist eine Ausländerin, eine Migrantin mit einer wunderschönen Herzenshaltung. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. Und ebenso auch Gottes liebevolle Fürsorge und Führung. Nun, wenn man in das zweite Kapitel, in den zweiten Akt des Dramas hineinkommt, dann meldet sich zu Beginn des Kapitels so ganz wie so ein Pop-up-Fenster so eine kurze, gute Nachricht. Denn das Kapitel startet mit dem Satz, es war aber ein Mann. Oh lala, das tut gut. Das tut gut, nachdem die Männer bisher dadurch geglänzt haben, dass sie sich verabschiedet haben. Indem es bisher nur eine Frauengeschichte war, wo die Frauen gelitten haben, eben unter dem, dass die Männer nicht da waren, ist das eine gute Nachricht. Es war aber ein Mann, und das wird nur ganz kurz erwähnt, und er wird uns vorgestellt. Es ist nicht irgendein Mann. Sein Name lässt sich tatsächlich auf Deutsch übersetzen mit flotter Kerl. Flotter Kerl. Ein reicher und einflussreicher Mann, ein lokaler Arbeitgeber, ein wohlangesehener Bürger der Stadt, der die Hungersnot offenbar gut überstanden hatte. Ein Mann also, von dem man sich Hilfe erwarten durfte. Ein Mann, der die Hilfe verkörpert. Mehr noch, er wird vorgestellt als ein Verwandter der Naomi. Und in der damaligen Kultur war das so, dass ein Verwandter, dem es auch noch gut ging wie dem Boas, so heißt dieser Mann, Verantwortung hatte für die Not seiner Verwandtschaft. Das heißt, er wäre zugeständig gewesen, der Naomi und der Ruth zu helfen. Das Problem ist nur, dass die Naomi so verbittert war, dass sie gar nicht sehen konnte, was Gott ihr eigentlich zugeordnet hatte. Denn diese Ordnung, dass der Verwandte helfen sollte, hatte Gott angeordnet durch Mose. Aber die Naomi, die war gar nicht in der Lage zu sehen, was ihr zusteht. Man könnte sagen, die Tränen hatten ihr die Augen dafür verschleiert. Das macht die Depression mit uns. Das macht die Verbitterung mit uns, dass wir gar nicht sehen, was auch an Möglichkeiten da ist. Sie käme gar nicht auf den Gedanken, dort Hilfe zu suchen, wo Hilfe für sie wartet. Ja, aber hier ist es schön, dass die Geschichte uns ganz kurz diesen Boas vorstellt, wie so ein Hallo-Fenster, die Zukunft lässt grüßen und dann verabschiedet sich der Boas wieder und wir kommen zurück zu Ruth. Aber wir dürfen getrost sein, wir werden bei diesem Boas landen, denn die ganze Geschichte will hinführen zu diesem Mann, denn an dem macht sich Hilfe fest. Aber zunächst verbleibt die Geschichte bei der Ruth. Und da geht es so weiter, denn die Funktion der Ruth wird es jetzt sein, der Naomi den Weg zum Boas zu weisen. Davon weiß die Ruth nur noch nichts, sie weiß nichts von ihrem Glück, sie denkt einfach nur an das Nächstliegende, sie ist ganz praktisch veranlagt, sie sagt, ich helfe jetzt. Sie will nur helfen und sagt jetzt zu ihrer Schwiegermama, Mama, ich gehe raus, mir ist das hier drin zu dunkel und zu trüb, bleib du sitzen, ich gehe raus, ich muss was tun. Und sie hatte offenbar ihre Hausaufgaben gemacht als Ausländerin und hat sich mit den lokalen Gesetzmäßigkeiten eingelesen und schlau gemacht und hat gehört, man darf als armer Ausländer oder als verarmter Einheimischer auf die Felder gehen und einfach Nachlese betreiben und sich damit versorgen fürs mit dem täglichen Brot. Und so geht sie jetzt und sie geht einfach los auf irgendein Feld. Ruth packt an, tut das Nächstliegende und kommt dann auf irgendein Feld. Und doch ist es nicht irgendein Feld. Sie weiß nicht, wo sie ist. Aber dann heißt es dort in diesem alten Lutherdeutsch, es traf sich aber, dass das Feld, zu dem Ruth ging, dem Boas gehörte. Ach, dem Boas? Meinst du den flotten Kerl? Ich meine diesen flotten Kerl, auf den die ganze Geschichte hinführt. Der Boas, der für sie zuständig war, der Boas, der an dem sich Hilfe festmachte. Das hatte uns ja schon vorher der Erzähler erzählt, aber nur uns Lesern. Die Ruth wusste das nicht. Aus Ruths Sicht ist das jetzt ein purer Zufall. Zufall? Nein, eine Fügung. Wir sehen im Hintergrund, dass Gott seine Fäden spannt, ganz liebevoll, und er lässt die Ruth zufällig aufs richtige Feld kommen. So liebevoll kann Gott sein. So, und so jetzt erzählt das zweite Kapitel dieser Geschichte, dieser zweite Akt, erzählt jetzt von dem ersten Arbeitstag der Ruth auf diesem Feld des Boas. Und wenn man das liest, dann wird einem eine Ausländerin vorgestellt, die sich zeigt durch Arbeitseifer und durch ein freundliches Wesen, eine sehr vorbildliche Migrantin. Aber es geht gar nicht so sehr um diese Migrantin, es geht vielmehr um den Boas, dem sie jetzt auf seinem Feld begegnen. Sie kommt dahin, sie fängt an zu arbeiten und an dem Tag kommt der Arbeitgeber auch daher, der Chef, persönlich Boas, und schaut nach dem Rechten. Und wenn wir jetzt den Boas vorgestellt bekommen, dann merken wir, auch das ist ein ganz besonderer Charakter. Dieser Boas kommt her und nimmt die Ruth sofort wahr als eine der Neuen unter den Arbeitern. Er nimmt sie nicht nur wahr, er spricht sie an, er fragt sie nach ihrem Namen, er stellt sich vor. Und so kommen sie ins Gespräch und dann sagt er ihr, eigentlich kenne ich dich schon. Ruth, du bist Stadtgespräch. Dein guter Ruf als Migrantin hat sich schon herumgesprochen. Er hat also schon sich schlau gemacht gehabt. Aber dann geschieht da etwas in dieser Begegnung auf dem Feld zwischen Boas und Ruth. Da sagt der Boas etwas sehr Bemerkenswertes. Und das ist etwa, ist auch so ein Schlüsselwort dieser Geschichte. Der Boas sagt jetzt zur Ruth, der Herr vergelte dir deine selbstlose Liebe zu deiner Schwiegermutter und dein Lohn bei ihm möge groß sein. Und jetzt kommt der Satz, bei dem Gott, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht findest. Ruth, du bist gekommen, auch auf der Suche nach Geborgenheit. Und herzlich willkommen hier bei dem Gott, an den wir glauben. Und das ist ein Gott, der Geborgenheit bietet. Der Boas sieht sich selbst nicht als letzte Instanz, sondern er sagt, über mir ist ein höherer Chef. Ich kann dir vielleicht auch ein bisschen helfen, aber wer dir wirklich helfen kann, der ist noch über mir. Es ist ein wunderschönes Bildwort, das der Boas hier verwendet, dass du unter den Schatten seiner Flügel Zuflucht findest. Zuflucht ist ein altes deutsches Wort, sehr schönes Wort. Du fliehst zu etwas. Zuflucht ist ein altes Wort für Geborgenheit. Elmar Künke, das ist ein deutscher Aphoristiker und Stadtphilosoph, der letztes Jahr gestorben ist, der hat Geborgenheit so definiert. Geborgenheit, wer Geborgenheit schenkt, lässt den anderen wie ein Kind in sich hineinflüchten. Wer Geborgenheit schenkt, der lässt den anderen wie ein Kind in sich hineinflüchten. Und das sagt Boas der Ruth. Mögest du Geborgenheit finden bei meinem Gott, mögest du dich wie ein Kind zu ihm hineinflüchten und merken, da bist du wie die kleinen Küken bei ihrer Mama, wohl aufgehoben. Ich finde das wunderschön. Wunderschön, was Boas der Ruth wünscht. Die Frage ist jetzt nur, wie wird das Gott tun? Wie funktioniert das, dass eine Ruth bei Gott Geborgenheit findet? Und die Antwort ist, durch Boas. Das, was die Ruth vorher für die Naomi wurde, wird jetzt der Boas für die Ruth. Das ist die Antwort. Gott begegnet uns durch andere Menschen. Menschen geben der Fürsorge Gottes in unserem Leben Hand und Fuß. Und wenn Sie Freunde haben, die Ihnen helfen, wenn Sie Menschen haben, die Sie begleiten, die Ihnen zum Segen werden, dann dürfen wir auch lernen, Danke zu sagen an Gott. Danke Gott für solche Menschen. Und den Boas, den schauen wir uns hier näher an und wir merken, der Boas entzieht sich dieser Aufgabe nicht. Er lässt sich von Gott gebrauchen. Er sagt, okay, wenn Gott mich verwenden will, und dann wird uns erzählt, wie er Ruth auf seinem Feld schützt und sehr bevorzugt behandelt. Er schützt sie vor Kollegen, die eventuell zu nahe kommen könnten. Er behandelt sie sehr zuvorkommend, indem er ihr einen Platz beim Mittagstisch gleich neben ihm anbietet. Er bezahlt ihr mehr, als ausgemacht war, und er schickt sie abends überreich beschenkt und überglücklich nach Hause. Diese Begegnung mit Boas auf seinem Feld wird zur zweiten Schlüsselerfahrung der Geschichte. Für Ruth, aber eben nicht nur. Denn die Ruth ist ja eigentlich nur dafür da, der Naomi zu helfen. Sie denkt ja an Naomi, sie ist ja die Freundin und Ruth weiß, ich bin nicht die letzte Instanz, die meine Freundin Naomi braucht. Sie braucht eigentlich den Boas. Und so kommt die Ruth abends nach Hause, um natürlich alles, was sie vom Boas bekommen hat, mit Naomi zu teilen. Und sie kommt und legt alles auf den Tisch und sagt, Naomi, du glaubst es gar nicht, so überreich bin ich beschenkt worden heute. Und die Naomi, die sagt, Mama Mia, wo kommt denn das alles her? Wo warst du denn, Mädchen? Und dann beginnt die Ruth zu erzählen, bei wem sie war. Und während Ruth erzählt, dass sie beim Boas war, merkt sie, dass etwas passiert bei ihrer Schwiegermutter. Die Schwiegermutter setzt sich plötzlich gerade auf. Sie hat ein ganz anderes Leuchten in den Augen und plötzlich unterbricht die Schwiegermutter sie und sagt, pass auf, ich kenne den Boas. Der Boas ist mein Verwandter. Ach, sagt Ruth, das hättest du mir schon vorher sagen können. Ja, habe ich gar nicht dran gedacht, Mensch. Du, da von dem können wir Hilfe erwarten. Ach, können wir das? Das hättest du mir auch vorher sagen können. Nein, konnte ich nicht, ich war depressiv. Ah ja, richtig, stimmt. Und dann sagt der Omi was anderes. Weil wir diesen Boas haben, habe ich jetzt etwas verstanden. Gott hat uns nicht vergessen, sagt sie. Die Ruth merkt, dass bei ihrer Schwiegermutter etwas passiert, dank dem Boas. Der Glaube kehrt zurück. Der Glaube daran, dass Gott sie nicht vergessen hat. Für Naomi ist klar, Boas steht für die Fürsorge Gottes. Hier ist etwas passiert. Die Ruth ist nur eine Vorbereiterin, eine Wegbereiterin hin zu Boas, aber diese Freundschaft der Ruth dient dazu, dass die Naomi den Boas findet und beim Boas etwas zurückgewinnt, das sie verloren hatte. Ihre Lebensfreude und ihren Glauben. Naomi strahlt eine ganz neue Lebensfreude aus und wir könnten sagen, Ruth sei Dank, Boas sei Dank, Gott sei Dank. Tja, aber na klar, die Lebensgeister sind da, aber von Lebensgeistern kannst du dich nicht ernähren. Ja, und das tägliche Brot ist auch schon mal ein guter Anfang, aber das tägliche Brot führt dich auch nicht ganz in die Zukunft, denn noch sind nicht alle Probleme gelöst. Noch immer hatte Ruth keine Kinder und Naomi keine Enkelkinder. Und damit waren sie ohne Perspektiven. Ohne Zukunftsperspektiven. Gott hatte für ihr heute gesorgt, aber würde er auch für morgen sorgen können? Würde er auch für morgen sorgen können? Und spannend zu sehen, dass es nun ausgerechnet Naomi ist, die genau das nicht mehr bezweifelt. Vielmehr ergreift die Naomi jetzt die Initiative und wird ganz Schwiegermutter und sagt ihrer Schwiegertochter, was zu tun ist. Die genau weiß, was zu tun ist. Liebe Ruth, mein einziger Weg, jemals Erben zu bekommen, geht über dich. So viel steht fest. Und nur du kannst mir Enkelkinder schenken. Dafür braucht es einen Mann und dafür kommt nur einer in Frage. Der Beste. Boas. Ja, ich weiß, das klingt jetzt verrückt, Ruth, dich als arme Ausländerin mit einem unserer besten Männer verheiraten zu wollen. Aber sollte bei Gott etwas unmöglich sein? Das ist ja ganz neuer Tonfall bei der Naomi. Er hat uns heute versorgt, soll er nicht auch eine Lösung für morgen haben? Sollte man von Gott nicht das Beste erwarten dürfen? Naja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, Naomi fädelt ein, dass Ruth bei Boas vorspricht und ihn bittet, eine Eheschließung mit ihr zu prüfen. Sie bittet ihn damit nicht um Romantik, nicht in erster Linie, weil man damals auch nochmal Ehe anders grundsätzlich definiert hat, nicht so sehr über die Romantik, sondern mehr über die Fürsorge. Sie bittet ihn, seine Fürsorge zu erweitern und diese nicht nur als Arbeitgeber zu leben, sondern auch als Vater ihrer Kinder zu übernehmen. Das heißt, die Ruth gesteht dem Boas ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit. Die Ruth gesteht dem Boas ihre Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit. Und da geht es um Existenzsicherung, da geht es um ihre Würde als Mutter und es geht auch um die Zukunftsperspektive. Und das, muss ich schon sagen, ist ein kühnes Unterfangen. Mann, wo lesen wir, dass in so einer Kultur die Frau den Antrag macht? Aber so ist sie. Wobei, ich muss sagen, das überrascht mich bei der Ruth nicht so wie bei der Naomi, die im Hintergrund die Fäden spannt. Man merkt, hier haben wir es mit einer ganz neuen Naomi zu tun. Ihr Glaube ist zurück und er ist viel echter, viel tiefer und viel mutiger als vorher. Und Boas wäre nicht Boas gewesen, wenn er die Bitte abgelehnt hätte. Er zögert nicht und er lässt sich nicht lange bitten. Gleich am nächsten Tag geht Boas ins Stadtgericht, klärt das Ganze rechtlich ab, macht das Aufgebot. Und kurz darauf heiraten Ruth und Boas. So ein Mann. Die Geschichte schließt dann damit, dass die Ruth tatsächlich schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt. Zu unserer Überraschung setzen sie als Eltern dann gleich nach der Geburt ein Zeichen und setzen ihr kleines neugeborenen Sohn seiner Oma Naomi auf den Arm und sagen der Naomi damit, dies ist eigentlich dein Kind. Es wird der Naomi zugeordnet. Es ist dein Enkel, es ist eigentlich dein Kind. Nimm es als ein Geschenk Gottes an dich, Naomi. Und diese zeichenhafte Botschaft, die in diesem Ganzen auch drin liegt, die wird auch von den Nachbarn wahrgenommen. Übrigens in der Kultur, da waren die Nachbarn immer dabei. Das war immer ein gemeinsames Erleben. Und die Nachbarn legen noch einen drauf auf die Bedeutung des Ganzen und sie sagen zu Naomi, deine Schwiegertochter hat ihn geboren für dich und du sollst wissen, du hast zwar deine beiden Söhne verloren, aber dafür eine Ruth gewonnen. Deren Liebe für dich ist so wertvoll geworden, wie es dir 7 eigene Söhne gewesen wären. Die Liebe deiner Schwiegertochter Ruth und ihr Sohn sind für dich mehr wert geworden, als es 7 Söhne hätten werden können. Eine wunderschöne Botschaft, die uns mit dieser Geschichte hier heute Morgen vermittelt wird. Ja, Naomi hatte alles verloren und ihre Trauer war echt, berechtigt und schwer. Sie war dann aber nicht nur Opfer ihres Schicksals geworden, sondern viel schlimmer, sie war Opfer ihrer Bitterkeit und ihres Zweifels. Aber Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Vielmehr hat er sie sehr ernst genommen und sie auf liebevolle Weise zunächst mit einer Freundin versorgt, und damit einem Boas, einem wirklichen Löser ihrer Probleme. Gott redet unsere Not nicht klein, aber er kann die Krisen unseres Lebens in Chancen verwandeln. Er kann die schweren Erfahrungen im Rückblick manchmal gar so aussehen lassen, als hätte es so kommen müssen. Das kann Gott tun. Er lässt uns in Problemen nicht allein, auch wenn es oft so scheint. Nein, er lässt uns vielmehr mittendrin reifen. Und wenn wir uns von Gott allein gelassen fühlen, dann vielleicht manchmal deshalb, weil er sich sehr höflich hinter die Kulissen verzieht. Die Frage ist nur, ob uns unsere Probleme better or bitter machen? Das sagen so die Engländer. Das ist die Frage, macht uns unsere Not better or bitter? Besser oder bitter? Und da, wo wir Gott zulassen, da darf dieses Wunder geschehen, dass uns die Verlusterfahrungen, die notvollen Zeiten unseres Lebens nicht verbittern, sondern verbessern. Ja, und hier nun hält diese Naomi ihren Enkel auf dem Arm. Es würden dann noch weitere Enkel folgen übrigens. Diese Frau, die weiß ich einfach nur über und über beschenkt. Sie hält diesen kleinen Enkel auf ihrem Arm und dann kommen die Nachbarn oder sind immer noch da, ja, und geben diesem kleinen Strahlemann jetzt seinen Namen. Das haben auch die Nachbarn gemacht, interessanterweise. Ja, die Nachbarn geben diesem kleinen Strahlemann seinen Namen und nennen ihn Obed. Und inzwischen wissen wir, dass wir bei Namen besonders hinhören sollten. Obed bedeutet Diener Gottes. Nun, wer so ein bisschen tiefer in die Geschichte hineinhorcht und sich erinnert an den Anfang, der merkt, hier schließt sich eine Klammer. Naomis Mann, der Elimelech, hatte geheißen, mein Gott ist König. Als dieser Mann starb, war für die Naomi auch dieses Glaubensbekenntnis gestorben und der Glaube daran, dass Gott wirklich herrscht oder dass seine Herrschaft nicht gegen mich verwendet, sondern für mich. Sie hat ihren Glauben an einen guten Gott verloren. Aber hier wird ihr ein Enkel geschenkt und mit diesem Enkel ein neues Glaubensbekenntnis. Und eigentlich eine Antwort auf das Bekenntnis ihres Mannes, ihres verstorbenen Mannes. Denn Obed bedeutet, ja, Gott ist König und ich diene ihm. Und überhaupt muss alles ihm dienen. Ja, Gott ist nicht tot, Gott ist nicht weit weg, Gott herrscht. Sein Name werde geheiligt, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Und Gottes Wille, was ist denn Gottes Wille? Gottes Wille ist Gnade. Gottes Wille ist Neuanfang. Gottes Wille ist Geborgenheit für uns. Gottes Wille ist unser Bestes. Und diesem guten Willen unseres Königs Gottes soll gedient werden. Und ich möchte ihm dienen. Obed verkörpert diese Botschaft. Obed erinnert daran, dass Gott sich den Nöten unseres Lebens nicht entzieht, sondern dass er aus den Nöten heraus etwas Gutes werden lassen kann und sogar aus den Nöten unseres Lebens, auch aus den Zweifeln unseres Lebens, sogar Glauben wachsen lassen kann. Obed erinnert daran, dass wir wie die Naomi unseren Glauben wiederfinden dürfen, aller Not zum Trotz. Weil Gott eben ein König ist, der seine Herrschaft nicht gegen uns einsetzt, sondern für uns. Und wissen Sie, in den Nöten unseres Lebens haben wir oft das Gefühl, wenn Gott wirklich herrscht, dann setzt er seine Macht gegen mich ein. Nein, Obed sagt, er setzt alle seine Macht ein für dich. Du kannst nie groß und nie gut genug denken über diesen Gott. Obed, Diener Gottes, das führt mich so gedanklich zu einem wunderschönen Wort im Neuen Testament, das der Apostel Paulus verwendet, wo er sagt, im Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, die Gott vertrauen, die sich Gott überlassen, alle Dinge zum Besten dienen. Obed sagt, ja, Naomi, es war viel Not da, aber Gott kann dafür sorgen, dass die Not dir zu deinem Besseren dienen kann. Diener Gottes. Und so bleibt am Ende dieser Geschichte für uns heute Morgen die Frage, welche dieser vielen Botschaften wir für uns persönlich hören und umarmen wollen. Die Fragen könnten sich so anhören: Möchte ich Opfer meiner Bitterkeit und Verzweiflung bleiben oder möchte ich mir helfen lassen? Welche Freunde hat Gott mir zur Seite gestellt, die mich durch schwere Zeiten begleitet haben? Und dann eine ganz wichtige Frage: Habe ich verstanden, dass der Mann, von dem wir uns heute Hilfe erwarten können, nicht Boas heißt, sondern Jesus? Dass dieser Boas von damals zu einem wunderschönen Bild wird für unseren Jesus, den Mann, durch den uns Gottes Güte und Freundlichkeit begegnet? Unser Boas ist Jesus, der uns zuruft: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, euch aufbauen und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist der, der uns Geborgenheit anbietet. Dieser Jesus wäre nicht Jesus, wenn er unsere Bitte abschlagen würde, uns zu helfen und unter seine Fittiche zu kriechen und bei ihm Geborgenheit zu finden. Wir dürfen diesem Jesus unsere Sehnsucht nach Geborgenheit beichten, so wie das damals die Ruth dem Boas gebeichtet hat. Und wir werden merken, dieser Jesus wird uns noch weniger im Stich lassen, als es damals der Boas getan hat bei der Ruth und der Naomi. Das Wunderbare war, Boas nahm damals Anteil an ihrer Not und ihrem Mangel. Dadurch konnten sie Anteil nehmen an seinem Überfluss und seiner Güte. Nichts anderes bietet Jesus uns heute Morgen an. Er will Anteil nehmen an unserer Not, er steigt hinein, er entzieht sich uns nicht. Gleichzeitig will er uns Anteil geben an seinem Überfluss, an Frieden und Geborgenheit. Und damit münden wir dieses Thema heute Morgen, da will die Geschichte hin. Geborgenheit erfahren, Perspektive gewinnen, so war unser Thema, so ist unser Thema. Und ich möchte als zwei Statements das bei Ihnen einfach zum Nachwirken lassen. Wer Jesus hat, der darf Geborgenheit erfahren mitten im Sturm und mitten in der Not. Zu ihm flüchten wir uns wie kleine Kinder oder Küken zur Mama. Und wer Jesus hat, der darf um eine ewige, unbegrenzte Zukunftsperspektive wissen, die weder durch Not noch durch Tod eingeengt werden kann. Diese Geschichte, die möchte weiterwirken, und wir haben das Vorrecht, dass wir die Ruth-Geschichte tatsächlich in moderner Form weiterführen dürfen, denn wir haben jetzt noch einen, zusätzlich zu den Lebensberichten per Video, einen Live-Bericht. Und diese Dame heißt auch zufällig Ruth. Und da darf ich dich bitten, Ruth, dass du uns ein bisschen in deine Geschichte hineinnimmst, und wir dürfen sehen, wie dieser gleiche Gott von damals auch heute erfahrbar ist.
Vielen Dank. Ja, ich möchte euch gerne etwas aus meiner Lebensbiografie erzählen. Und da gibt es auch Verlust. Und zwar wissen einige von euch, dass ich seit über 23 Jahren an MS leide. Und diese Diagnose, unheilbar krank an einer Autoimmunerkrankung zu leiden, hat mich schon umgeworfen. Und auch als Ehepaar und Familie fanden wir uns plötzlich in einer ganz anderen, neuen Situation, über Nacht, ohne Vorbereitung. Und ja, die war sehr herausfordernd und auch ungewiss. Und erschwerend kam für uns noch dazu, dass wir hier unsere Verwandten haben und wir wohnen 150 Kilometer weiter entfernt im Westerwald. So waren wir also sehr auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Kurz zu meiner Krankheitsgeschichte. Ich hatte 16 Jahre mindestens einen Schub im Jahr. Und diese Schübe äußerten sich mit neurologischen Störungen wie Seh- und Gehstörungen, Gefühlsstörungen. Mein Tastsinn ist beeinträchtigt, Müdigkeit, Energieverlust. Das sind so einige Gesichter der Krankheit. Und ich musste einfach lernen, mit Einschränkungen und Begrenzungen zu leben und diese auch anzuerkennen. Das war nicht immer sehr einfach. Dann ging es weiter. Ich musste dann doch noch eine Immuntherapie beginnen, weil sich meinem linken Bein Gehprobleme einstellten. Und die Nebenwirkungen dieser Therapie, das waren Grippesymptome, die dann über 2-3 Tage rund um die Uhr mit Schmerzmitteln alle 4-5 Stunden bekämpft werden mussten. Und das hat dann meine Lebensqualität schon erheblich eingeschränkt, weil ich nur noch 2 normale Tage in der Woche hatte, an denen ich mich normal bewegen konnte oder auch etwas unternehmen konnte. Diese Zeit wurde aber dann, diese Therapie musste abgebrochen werden, weil sich neue gesundheitliche Dinge ereigneten in meinem Leben. Das fing im März 2014 mit einem starken Husten an, der mir den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn einbrachte, einen Hörsturz, 3 Lungenentzündungen im Laufe des Jahres noch, 2,5 Wochen Aufenthalt in einer Lungenfachklinik, mit der Diagnose chronische Bronchitis mit Bronchiekstasen und chronische Sinusitis. Danach kam eine Anschlussheilbehandlung von 4 Wochen hinzu. Dort wurde ich entlassen als nicht mehr weiter therapierbar, weil zuerst meine Stirn- und Nebenhöhlen operativ geöffnet und saniert werden sollten. Das geschah dann Mitte des Jahres 2015. Und dann begann so eine langsame Erholung für mich. Aber es war einfach noch kein Schlussstrich. Es ging und geht weiter mit einfach dauerhafter Behandlung, täglich zu Hause. Es kommen immer wieder kleine und große Rückschläge, vermehrt auch Schmerzen im Moment hinzu und manchmal sind es auch größere Schläge, wie gestern zum Beispiel. Und ich denke, für mich sind vertrauensbildende Maßnahmen von Gott. Und damit wäre ich auch bei der Frage, wie konnte ich damit umgehen? Und da möchte ich zuerst ein ganz besonderes Erlebnis erzählen, so ein Schlüsselerlebnis am Anfang meiner Erkrankung. Das war am Tag, als ich die Diagnose bekam, wollte ich abends dann meine Terminzettel an die Pinnwand hängen und dann musste so Verschiedenes mal runtergenommen werden. Und da hing unter anderem ein bunter Weihnachtsstern, ausgeschnitten an einem Goldband. Da dachte ich, es war Anfang November, wieso hängt der denn noch da? Es ist ja schon bald wieder Weihnachten. Und dann nahm ich den ab und sah, da stand was draufgeschrieben auf einer Seite. Und da stand der Vers aus Nehemia 8, Vers 10, bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das habe ich ein paar Mal gelesen. Da dachte ich, es ist eigentlich paradox. Aber es stand weiter, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Da war Kummer, da war keine Freude im Moment, aber ich bekam die Zusage, da ist jemand, der kann stärken. Und ich hatte dann plötzlich das Gefühl, als stände Jesus hinter mir und würde mir die Hand auf die Schulter legen und sagen, ich weiß, was du für einen Kummer hast. Ich kenne mich aus und ich gehe mit, vertrau mir einfach. Und dann durchströmte mich plötzlich so ein Frieden und so eine Ruhe. Das war einfach unbeschreiblich. Und ich kann sagen, dass dieses Erlebnis dazu beigetragen hat, dass ich nie mit Gott über die Erkrankung hadern musste. Das war mir so ein großes Gnadengeschenk und das hat mir sehr viel Kraft gegeben, dieses Vertrauen zu haben zu dürfen. Und geht natürlich nicht ohne Krisen ab. Das war auch bei mir so, als ich dann in dem Jahr 2014 nach der Reha nach Hause kam. Da war ich enttäuscht und frustriert von dem geringen Erfolg, den ich an mir selber merkte. Ich war zwar körperlich ein bisschen besser drauf, aber die Krankheitsprobleme waren gleich geblieben. Und dann kam bei mir schon die Frage und die Klage auf, Herr, warum das? Wie soll es jetzt weitergehen? Reicht es denn jetzt nicht? Gleichzeitig, und ich spürte, dass dieser Vers aus Nehemia 8 mir nicht mehr für mich nicht mehr diese Spannkraft und zu mir so sprechen konnte, keine Priorität mehr hatte. Und in dem Jahr 2012, als ich diese Therapie machen musste, war die Jahreslosung aus 2. Korinther 12, Vers 9, lasst dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das hat mir so sehr geholfen in den 2 Jahren. Und da spürte ich auch so wenig davon. Und ich merkte, dass einfach meine lange körperliche Schwäche auch meinen Glauben geschwächt hatte. Ich konnte einfach die spürbare Nähe Gottes nicht mehr so verspüren. Und dann kam mir die Frage, wieso kommt das? Was ist los bei dir? Wo stehst du eigentlich? Setzt du dein Vertrauen noch ganz auf Gott? Bist du noch ganz nah an der Kraftwelle oder gehst du an Zisternen? Und da wurde mir mein mangelndes Vertrauen bewusst. Das war mein Problem. Und ich konnte die neue Krankheitssituation noch nicht als die zu meinem Leben gehörende anerkennen. Und dann habe ich Gott meinen kleinen Glauben bekannt und habe mich ihm einfach ganz neu wieder hingegeben, im Vertrauen und in der Gewissheit der bisherigen Erfahrung, was auf mich zukommt, das muss erst an Gott vorbei. Das hat er abgestempelt. Und ich hatte die Erfahrung bisher gemacht in den vielen Krankheitsjahren, dass Gott mir nie mehr aufgeladen hat, wie ich tragen konnte. Und ich muss sagen, diese Erfahrungen in den Niederungen des Lebens, die waren für mich die wertvollsten und die nachträglichsten. Und ich habe in der Zeit, im Psalm 138, den dritten Vers, ist mir so wichtig geworden: Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Das war das, was ich gebraucht habe in der Zeit. Nicht, dass ich gesund werde, das wäre natürlich auch schön gewesen, aber ich habe es als eine größere Gnade empfunden, in diesen Zeiten einfach die Nähe Gottes zu verspüren, sein Durchtragen. Und das konnte ich auch, wenn wir jetzt auf die Ruth zurückgehen, Naomi, konnten wir auch erfahren. Da haben wir Gottes vorlaufende Gnade erfahren. Schon als wir in den Westerwald zogen und eine Wohnung suchten, dass wir ausgerechnet in einer Straße Wohnung fanden, in der neben uns Menschen wohnten, die in eine Gemeinde, in die Brüdergemeinde gingen. Das wussten wir damals nicht. Wir haben uns später dann angeschlossen. Und diese Menschen waren 14 Jahre später die Menschen, die uns getragen und durchgetragen und mitgetragen haben, ganz praktisch. Da war zum Beispiel der Nachbar kurze Zeit vorher in Frührente gegangen und er konnte mich zu allen Arztterminen fahren. Und nicht nur das, ich musste auch meine kleine Tochter mitnehmen, die Dreijährige, die ging noch nicht in den Kindergarten. Und er hat sich so wunderbar mit dem Kind beschäftigt, das war für mich eine Erleichterung ohne Ende. Und die Gebete, die für uns gesprochen wurden, das war auch unheimlich ermutigend. Das durften wir in unserer Gemeinde erfahren, da sind noch mehr MS-Kranke, da wurde öffentlich gebetet. Da kamen immer wieder Menschen auf mich zu, vor allem Ältere, und die sagten, wir beten jeden Tag für dich und für euch. Das war so viel Ermutigung zu spüren, wir stehen nicht alleine, auch wenn keine Verwandte da sind. Das durften wir aber auch hier erfahren, genauso, dass wir von vielen Gebeten mitgetragen wurden. Und das ist einfach eine wunderbare Gnade, die wir erfahren durften, dass Gott uns nicht hat fallen lassen, sondern dass wir wirklich gehalten wurden, auch durch diese Hilfen von Menschen und ja, von Gebet. Und ich bin so dankbar, dass wir auch als Ehepaar und Familie nicht daran zerbrochen sind und gescheitert sind, sondern dass wir einfach im Vertrauen auf Gott und in der Verantwortung und Liebe zueinander diesen Weg gemeinsam mit Gottes Hilfe gehen durften, auch unter Unterstützung lieber Menschen über Jahre hindurch bis heute. Das ist einfach unbeschreiblich. Und ich möchte diese Zeiten in meinem Leben nicht missen. Es waren keine leichten Zeiten und sie sind nicht leicht. Es kommt immer wieder, kommen Schläge hinzu, und ich dachte so, das sind einfach so vertrauensfördernde Maßnahmen Gottes, wo wir immer auch als Familie dran gestellt werden. Und das ist so, ja, eine Erleichterung und Freude, dass alle, auch gerade die Kinder, durchgehalten haben, mitgegangen sind, uns nicht verlassen haben, nicht ausgebrochen sind und ihre eigenen Wege gegangen sind, sondern dass sie sich einfach auch mitnehmen ließen von der Gnade Gottes. Und das wünsche ich vielen von euch. Ich denke, es sind viele, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ja, ich kann eigentlich nur Gott loben und preisen über seine Gnade und Liebe und möchte auch in dieser Weise meinen Weg weitergehen. Vielen Dank.
Ruth, vielen Dank fürs Teilhaben lassen. Ich würde gerne, dass wir diese beiden Ruth-Geschichten auch münden lassen in einem Gebet. Ich lade Sie ein, dass Sie sich in mein Gebet mit hineinnehmen lassen. Das ist das Wunderbare, dass wir hier nicht nur über Gott reden brauchen, sondern auch mit ihm reden dürfen, dass wir mit ihm rechnen dürfen. Und so würde ich uns einladen, dass wir miteinander auch noch mit ihm reden jetzt. Ja, du guter und großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, über den wir nie groß und nie gut genug denken können. Und danke, dass du an unserem Leben teilhast, dass du großes Interesse an uns hast, dass dir keine unserer Lebensgeschichten fremd ist, dass du jeden von uns heute Morgen mit Namen kennst, mit seiner Geschichte. Und danke, dass du an all den Freuden unseres Lebens teilhast und dass du derjenige bist, der sie uns sogar schenkt. Danke für ein Wetter wie heute, für ein Frühstück wie dieses. Danke für all das Gute, das wir erleben dürfen. Und vielleicht sind manche heute Morgen etwas überfordert mit dem vielen, was so an schwerer Thematik da ist, wo man vielleicht gerade fern von dem ist. Dann danken wir dir heute Morgen für die Leichtigkeiten unseres Lebens, für die Schönheiten unseres Lebens. Wir wissen, wo wir uns bedanken dürfen. Aber danke auch, dass du dich nicht entziehst, wenn es in unserem Leben dunkel wird und schwierig wird. Und danke, dass wir dich auch gerade da wissen dürfen. Und dass du mittendrin steckst, auch in diesen Krisen unseres Lebens. Und danke, dass du aus den Krisen unseres Lebens Chancen machen kannst. Und so danken wir dir heute Morgen für diese Geschichte von der Ruth, von beiden Ruths. Und danken dir im Blick auf all den Verlust, der erlebt worden ist und all die Nöte, die damit verbunden waren, dass du Freunde geschenkt hast, dass du begegnet bist, dass du dich nicht entzogen hast, sondern deiner Freundlichkeit Hand und Fuß gegeben hast durch Nachbarn, durch Freunde, durch einen Taxifahrer, durch Menschen, die für uns kochen oder was auch immer. Wir danken dir für die Roots unseres Lebens, mitten in den Krisen. Und jeder von uns könnte diesen Roots ihre Namen geben heute Morgen. Danke dafür. Danke auch, dass du uns vielleicht zur Ruth machen möchtest. Gib uns offene Augen für Menschen in Not um uns herum. Vielleicht sollten auch wir selber zur Ruth werden. Vielleicht ist es Zeit, auch unsere eigenen Nöte mal hinten anzustellen und selbst vergessen, anderen zu helfen und darin auch eigene Hilfe zu finden. Und Herr, wir danken dir, dass du uns mittendrin aber auch daran erinnerst, dass bei dir wahre Hilfe zu finden ist. Und großer Gott, ich danke dir, dass du uns begegnest durch Jesus Christus. Jesus, dass du unser Boas bist und dass durch dich uns die Freundlichkeit Gottes begegnet, mittendrin. Und danke, Jesus, dass du aus unserer Not etwas Gutes machen kannst. Und das bitten wir dich, da wo wir in Krisen sind oder aus diesen Schmerzen herauskommen, lass es wenigstens dazu dienen, dass Gutes wird. Und lass uns mittendrin unseren Glauben wiederfinden. Lass uns mittendrin wieder ganz neu die Freiheit finden, uns bei dir zu flüchten. Jesus, danke, dass du sagst, kommt her zu mir. Und so möchten wir auch heute Morgen kommen und ich möchte jeden von uns auch einladen, das zu seinem ganz persönlichen Gebet werden zu lassen. Zu sagen, Jesus, ich komme mit all meinen Freuden und all meiner Not. Ich berge mich bei dir wie ein Kind bei seiner Mama. Danke, dass ich bei dir Geborgenheit finde. Und dass du die Lösung für meine Zukunftsfragen bist. Und so, Herr Jesus, danken wir dir von ganzem Herzen für diese geballte Botschaft heute Morgen. Und ich bin davon überzeugt, dass du es in kleinen Portionen mit uns gehen lassen kannst und uns auch weiterhin zum Segen werden lassen kannst. Und danke noch einmal auch fürs Frühstücken, fürs Reden, dass wir schmecken und sehen dürfen heute Morgen, dass du freundlich bist. Danke für dich selbst. Amen.